Heute habe ich ein gutes Thema, bete konkret. Und da fällt mir eine Geschichte ein, als die Wende kam, glaube ich, der 10. November 89, da kamen die ganzen Ossis, Entschuldigung, aber die wollten einkaufen und da waren, plötzlich waren die ganzen Läden voll, aber die haben nichts gekauft. Die wollten nur gucken, nur gucken. Und so gibt es auch heute viele Christen, die wollen nur gucken, aber die kaufen nichts konkret. Und heute meine Botschaft ist, bete konkret, bitte Gott um ganz bestimmte Dinge, um ganz bestimmte Gegenstände. Weißt du, viele denken, beten ist ja nur reden mit Gott, aber das ist mehr. Viele sprechen, ja, wenn sie beten und plaudern und unterhalten sich selbst, unterhalten Gott, unterhalten die Gemeinde. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden, sondern wir sollen konkret beten. Und was ist konkret beten? Ja, viele Christen beten so allgemein. Sie beten für den Weltfrieden. Sie beten, dass das Klima sich verändert. Sie beten um Erweckung. Und die Bibel sagt genau das andere, das Gegenteil. Da kommt Abfall und nicht Erweckung. Verstehst du, das ist kein konkretes Beten. Die meisten Leute wissen nicht, was Gott vorhat und was er geplant hat. Sie beten um Erweckung. Und dabei ist ganz was anderes programmiert. Also wir sollen ganz konkret beten, was in der Bibel auch immer heißt. Also konkrete Gebete. Und der Herr Jesus lehrt uns zu beten, wie wir beten sollen. Ich nehme das Vaterunser hier. Er sagt, ihr sollt so beten. Mit dem Herzen, mit im Geist und in der Wahrheit. Wir sollen Gott anbeten. Und so weiter. Bonhoeffer hat einmal ein schönes Wort gesagt, Gott erfüllt nicht alle Wünsche, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Und es ist so wichtig, dass Gott unsere Bitten erfüllt mit seinen Verheißungen. Konkret beten ist für mich im Willen Gottes beten, nach dem Wort Gottes beten, was die Bibel sagt. Und so, wir sollen so beten, Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das sind ganz konkrete Bitten. Viele beten so alle Weltsgebete, so unklare Gebete. Jesus sagt, wir sollen in seinem Namen bitten. Und wir sollen uns wirklich fragen, ist das die Bitte, ist das Gebet, das ich spreche, wirklich im Willen Gottes? Entspricht es dem Wort Gottes? Hat Jesus uns beauftragt, dafür zu beten? Wir beten manchmal so viel Unsinn zusammen. Herr, rette die Tiere, rette die Menschen, rette Afrika, rette Deutschland. Nein, wir müssen konkret beten. Herr, rette den und den und den. Und dann speziell, nicht alles Deutschland. Der liebe Gott kann nicht alle Deutschen retten. Wir haben eine liebe Schwester gehabt, unsere Christa, die hat gebetet, oft gebetet, lieber Gott, mach die Gefangenen frei. Und so weiter aus dem Gefängnis. Verstehst du, stell dir mal vor, was da passiert, wenn die Gefangenen alle frei werden. Wir sollten uns schon überlegen, was wir bitten und wie wir bitten. Viele werden krank und mutlos aus unklaren Gebeten. Sie werden enttäuscht. Ja, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Ja, warum? Weil sie ein dummes Spielchen machen. Manche Frau glaubt, ihr Mann, ihr Ehemann liest ihre Wünsche ihr von Augen ab und dann ist sie enttäuscht, dass es nicht so ist. Irgendwann ist sie dann so frustriert und sagt, mit meiner Beziehung oder mit unserer Beziehung stimmt was nicht. Wir müssen ja lernen, wie äußere ich mich? Der soll alle meine Wünsche von den Lippen oder von den Augen ablesen? Nein. Gott ist nicht so. Wir müssen konkret werden und konkret bitten. Gott will gebeten werden. Also, wir sollen ihm sagen, was unsere Bedürfnisse sind. Unser täglich Brot gib uns heute. Oder wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht. Herr, ich möchte wieder die erste Liebe haben. So ganz konkret. Wenn es um Gott geht. Gott will konkret gebeten werden. Viele sind maulfaul, Entschuldigung. Ja, die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, Gott weiß ja alles, was wir brauchen. Gewiss, in meiner Bibel steht es, er weiß schon von Ferne, und was wir bedürfen. Und ehe wir sprechen, das Wort liegt mir noch auf der Zunge, hat er schon das alles gehört. Aber er will angesprochen werden. Ist ja ein Liebhaber. Verstehst du? Nicht so wie diese Frau da. Man liest alle meine Wünsche von den Augen ab. Ich habe diese Tage, irgendjemand hat auf dem Facebook eine Geschichte geschickt, da kommt der Mann von der Arbeit nach Hause, die Kinder sind nicht angezogen, das Geschirr nicht abgespült, die Frau liegt im Bett und liest. Und dann sagt die Frau, und der Mann ist entsetzt, das kenne ich nicht, was ist da passiert? Dann sagt die Frau zum Mann, du, das ist, jetzt siehst endlich, denn mir erzählst du immer, ich mache die ganze Woche nicht und ich mache den ganzen Tag nichts. Und er siehst, was alles so stehen bleibt. Geschirr wird nicht abgespült, die Wäsche wird nicht aufgeräumt, Kinder werden nicht angezogen. So, Gott will konkret gebeten werden, dass was passiert. So, allgemeine, indirekte Botschaften erreichen nicht ihre Ziele. Manche Leute verschicken einen Rundbrief, wir brauchen das und das, aber es muss ganz konkret sein. Sag, was du brauchst, und dann kriegst du, was du brauchst. Es ist, Gott will direkt angesprochen werden, persönlich angesprochen werden. Wir müssen Gott sagen, wo uns der Schuh drückt, was los ist. Und der Partner, also dieser Schatz, der liest schon die Wünsche von dir von den Augen ab, aber er möchte, dass du ihm sagst, dich äußerst. Wenn du dich nicht äußerst, dann entsteht in deinem Glaubensleben Bitterkeit. Ja, der versteht mich nicht, der kümmert sich nicht um mich, der sieht gar nicht, was ich mache. Ja. Die Bibel sagt, befehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es geben, was dein Herz sich wünscht. Wir müssen also konkret unsere Wege befehlen. Herr, ich will heute das und das. Gewiss, Gott muss uns leiten und ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen, wie Gott uns leitet. Am Sonntag wird das Thema sein, geleitet vom Heiligen Geist. Aber zuerst einmal, wir müssen zuerst mal vorlegen und sagen, Herr, das und das plane ich. Und dann sollen wir sagen, wie der Jakobus sagt, so Gott will und wir leben. Und dann geht's weiter. Dann muss man weitersehen, was passiert. Befehl dem Herrn deine Wege. Befehle sind konkret. Da fantasiert man nicht so und so. Ich denke, ja, das könnte so und so passieren. Nein, es ist ganz was Konkretes. Befehl ihm und dann hoffe auf ihn. Und er wird dir geben dann, was dein Herz sich wünscht. Und noch besser, was du wirklich brauchst. Denn nicht alles brauchst du gleichzeitig oder sofort oder auf der Stelle. Sondern, ja, Gott weiß, was das Beste ist. Ich werde nie vergessen, wir haben da Tabletten mal bei uns zu Hause auf dem Tisch so ausgebreitet und die saßen so schön gelb und bunt, diese Tabletten. Und da kommt meine Tochter, die Älteste, die kommt und sagt, Nam Nam, verstehst du, der will das haben. Da haben wir gesagt, Kind, das kriegst du, wenn du mal krank bist und wenn du wirklich Schmerzen hast oder Schwierigkeiten hast, aber nicht einfach so Nam Nam. Und so sind viele Christen, die wollen auch nur Nam Nam. Ja, die wissen gar nicht, was das ist. Und wenn sie, und dann kommen wir eines Tages nach Hause, und was heißt nach Hause? Irgendwas ist passiert. Auf jeden Fall, wir kommen nach Hause und unsere Tochter schäumt aus dem Mund. Wir denken, was ist dann da los? Die hat eine Süßstoffpulle ganz runtergeschluckt, verstehst du? Und dann musste man abwarten. Wir haben sogar damals noch von Westdeutschland nach Berlin angerufen. Da war so eine Zentrale, die uns dann berät, wenn man sich vergiftet oder was man machen muss, dann sagt sie, lass das Kind trinken und lass es ausschäumen. Das muss alles mal raus. Ja, verstehst du? Das ist, wenn man nur Nam Nam will. So passiert das. Jesus will konkret angesprochen werden. Sein Name soll erwähnt werden. Wenn du einen Brief schreibst, du willst auch konkret angesprochen werden. Viele Gebetsstunden sind ziellos. Man kommt zusammen und dann, ja, man betet so wie Katz um heißen Brei. Da wird das gebetet für die Schwiegermutter, für das Auto oder was auch immer ist. Oder für den und dem. Und am Schluss wundern wir uns, dass nichts erhört worden ist, dass nichts passiert. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden und worum sie bitten, das wird ihnen gegeben werden. Also konkretes Beten. So viele Leute kommen zusammen, ohne Zusammenhang, ohne eine bestimmte Sache zu bewegen und so weiter. Wenn wir uns die Hände reichen, wir sollen konkret für eine Sache gemeinsam beten. Das ist gemeinsames Gebet. Nicht nur, dass alle auf einmal sprechen. Ja, wir verbinden uns, wir vereinigen uns für eine Sache und da ist ein Segen versprochen. Manche Menschen der Bibel, wenn wir so die Menschen anschauen, die haben ganz konkret gebeten, auf einen bestimmten Gegenstand bezogen oder sie haben ein besonderes Anliegen vor Gott. Meistens war die Belagerung da, sie haben Gott einen Brief ausgebreitet, gesagt, lies, lieber Heiland oder allmächtiger Gott, was der da geschrieben hat und gesagt hat. Und Gott hat den Brief gelesen und am nächsten Tag ist der Engel losgeschickt worden und da sind 183.000 Soldaten liquidiert worden. Verstehst du, sagst du, das ist grausam. Aber ja, Gott befreit uns, wenn wir konkret beten. Ja, und wir sollen um konkrete Dinge beten. Die Leute in der Bibel haben ihre Probleme Gott übergeben. Sie haben vor Gott ihr Herz ausgeschüttet. Und wenn sie also gemerkt haben, das ist nichts, verstehst du, dann waren sie zufrieden. Ich denke nur an David, der hat um sein Kind gebetet. Sein Kind sollte sterben, weil im Ehebruch gezeugt worden war und was auch immer gewesen ist, mit der Bathsheba damals. Und hat betet, das Kind, das soll am Leben bleiben, das ist mein Sohn. Und hat geweint, dass er fast gar keine Tränen mehr hatte. Und als das Kind tot war, hat er einfach aufgehört. Er hat nicht mehr weitergebetet. Herr, erwecke das Kind zum neuen Leben. Mancher Christ würde das machen. Ich bin schon angerufen worden, da ist der und der im Sterben, bitte komm und weck ihn auf. Und da liegt er schon kalt. Verstehst du? Und liegt schon, ist verstorben. Die ersten Christen beteten für Petrus ganz konkret im Gefängnis, oder als er da im Gefängnis war. Sie beten, sie haben nicht einmal geglaubt. Beim gemeinsamen Gebet musst du nicht glauben. Du musst nicht glauben, der Herr macht. Der Herr schaut auf den Glauben. Und er sah ihren Glauben. Und sie beteten. Und sie haben nicht geglaubt, dass er Petrus an der Tür klopft. Als die Magd die Tür aufmacht, macht sich gleich die Tür wieder zu und sagt, der Geist von Petrus ist draußen. Aber die haben konkret gebetet. Geschwister, wenn wir konkret beten, passiert was. Ich habe diese Tage für jemanden gebeten, irgendwo da im Münsterland, und die Mutter war im Krankenhaus und lag fast im Sterben. Und er hat gesagt, wie alt ist sie? Die ist so und so alt. Und dann habe ich gesagt, die ist noch viel zu jung zum Sterben. Ich bete dafür, dass sie nicht stirbt. Und dann stell mal vor, kommt ein paar Tage später die Mail und schreibt mir diese Frau und sagt, stell dich mal vor, meine Mutter wird entlassen aus dem Krankenhaus. Das ist gemeinsames Gebet, wo man zusammen betet. Und das Interessante war, der liebe Gott hat ihr die Vision gegeben. Die Mutter wird nicht sterben, die Rose wird nochmals aufblühen. Das war das Bild, verstehst du? Die Rose wird noch aufblühen. Das gemeinsame Gebet ist eine gewaltige Kraft. Und deshalb hat Jesus gesagt, wo zwei oder drei eins werden. Hab Mut, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit irgendwie zu beten, oder Gläubiges oder Nichtgläubiges. Aber wenn er sich mit dir vereinigt und sagt, wir beten jetzt, oder wenn du jemanden fragst, darf ich noch für dich beten, was hast du für ein Problem? Wenn du jemanden so fragst, da wird die Person durch deinen Glauben gesegnet. Verstehst du? Der muss keinen Glauben haben. In der Bibel heißt es weiter, ist jemand krank, der rufe die Eltern der Gemeinde, dass sie mit ihm beten. Und der Herr wird das Gebet des Glaubens erhören und dem Kranken helfen. Nach der Bibel, wir dürfen alles Gott anheimstellen, alles eigentlich, alles was uns einfällt, ihn alles überlassen und dann ihm die Entscheidung überlassen, wie er das macht. Dein Wille geschehe. Wir können Gott zwingen. Gott ist ein Hörer der Gebete, ihr Lieben. Wenn wir konkret beten, wird Gott auf unser Gebet reagieren. Aber ob alles gut ist und alles richtig ist und alles uns nützlich ist und alles im Plan Gottes so enthalten ist, steht auf dem anderen Blatt. Viele Gebete sind gar nicht biblisch. Viele Gebete sind nur fromme Sprüche, auswendig gelernte Gebete. Ich habe mal in Heilbronn in der Gemeinde mal so Bibelstudium gemacht. Ich habe die Leute beten lassen und dann Kassettenrekorder mitlaufen lassen. Und dann war interessant, was die Leute beten. Jetzt habe ich nichts gesagt. In der nächsten Gebetsstunde habe ich wieder, wir haben alle gemeinsam gebeten und Kassettenrekorder laufen lassen. Und das war hochinteressant, was wir dann hier ausgearbeitet haben. Viele Leute legen so eine Kassette auf, verstehst du? Das gleiche Gebet, sie sprechen ja jeden Sonntag oder jeden Mittwoch, wann was auch sei, immer das gleiche Gebet. Wir sollen das Gott sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Wir sollen Gott befehlen. So, viele beten mit dem Kopf, aber nicht mit dem Herzen. Gott will unser Herz haben. Unsere Bitten müssen aus dem Herzen kommen. Sich mit unserem Leben decken, mit unserer Situation decken. Deshalb, du kannst gar nicht so viel beten. Du musst ganz konkret beten für dein Umfeld, für deinen Bereich, wo du da lebst. Gott will also unser Fingerabdruck haben. Gib mir dein Herz, mein Sohn. Sprüche 23, Vers 26. Und dann höre auf mich. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Dann gib mir dein Herz, vertraue mir und dann, ich werde es wohl machen, aber auf meine Art und Weise. Manchmal ganz anders. Überlass deine Ergebnisse dem allmächtigen Gott. Sei mit seinen Wegen einverstanden, dass er dir das Richtige gibt und wie Gott dich führt. Weißt du, Gott hat vielleicht, ja, der Elia hat gebeten, Herr, du willst mich versorgen. Guck mal, das Wasser geht schon aus, die Raben kommen nicht mehr. Wie geht's jetzt mit mir weiter? Und dann sagt Gott, geh zu der Witwe. Eigentlich ein Prophet sollte die Witwe versorgen nach der Bibel, nach dem Gesetz. Und nicht, dass die Witwe ihn versorgt. Gott führt uns manchmal merkwürdige Wege. Gott ist kein Roboter, keine Maschine. Er handelt nicht nach einem Schema. Gott weiß, was unsere Motive sind. Deshalb, wir sollen ganz ehrlich zu ihm kommen und sagen, Herr, das und das und das und das. Und dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Viele Christen sind Heuchler. Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Aber ich predige und irgendwo, manchmal reicht es mir. Mir reicht es manchmal. Wenn ich so Christen sehe, sie beten für andere, aber nicht für sich selbst. Und das ist eine Tragödie. Sie beten für Afrika, sie beten für China, sie beten für Russland, sie beten für Amerika, aber sie beten nicht für sich selbst. Und nach der Bibel muss der Christ zuerst mal an sich selber denken. Nicht Amerika first, sondern ich zuerst. Was nützt es, wenn andere gesegnet werden und ich nicht gesegnet werde? Wenn anderen geholfen wird und mir wird es nicht geholfen? Wenn andere geheilt werden und ich werde nicht geheilt? Und Jesus hat die Heuchler ganz bewusst angesprochen. Ihr macht das und das, aber für euch selbst sorgt gar nicht. Wir wollen ja vielfach auch mit unseren Gebetserhörungen angeben. Weißt du, wir müssen ehrlich sein, wenn wir beten. Warum bete ich überhaupt? Vor allem, wenn ich öffentlich bete. Oh Herr, mach das und das. Ich habe in Stuttgart einer Schwester verboten, für ihre Kinder zu beten, in der Gemeinde. Sie kann zu Hause auf den Knien für ihre Kinder beten. Und warum? Weil der Junge, für den sie gebetet hat, kam zu mir und sagte, ich kann nicht mehr in die Gemeinde kommen, ich schäme mich. Meine Mutter betet öffentlich, ich soll mich bekehren, ich soll das und das und das und das. Hat er gesagt, ich schäme mich. Jetzt weiß die ganze Gemeinde, dass ich nicht bekehrt bin, dass ich in der Welt lebe, dass ich nicht Gottes Willen tue. Also, Eltern sollten öffentlich nicht für ihre Kinder beten. Sie sollen in der Kammer gehen und dort für ihre Kinder beten. Denn die Kinder schämen sich nachher, in diese Gemeinde zu gehen. Und das habe ich der Mutter erzählt. Dein Junge schämt sich jetzt, weil du für ihn so gebetet hast. Tu Buße und geh weiter und bete weiter für dein Kind. Aber zu Hause. Viele gehen auch hausieren dann. Guck mal, Gott hat mein Gebet erhört. Guck mal, mein Sohn ist gerettet worden. Meine Tochter hat sich bekehrt. Guck mal, Gott hat mir Geld gegeben. Wie reich er mich versorgt hat. Konkret beten ist auch konkret empfangen. Aber dann soll es gar nicht so groß hausieren gehen. Gewiss, es steht in der Bibel, man soll Zeugnis geben und erzählen, dass Gott gut ist. Aber der Teufel will unseren kitzeln und dass wir uns erheben, dass wir stolz sind. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der und wie der und der. Weißt du, da macht Gott plötzlich nicht mehr mit und dann wird die Heilung wieder zurückgezogen. Der Segen zurückgezogen. Andere beten um Heilung, weil sie nicht leiden wollen. Und Leiden ist genau das, was Gott für uns verordnet hat. In aller Liebe. Viele sind leidenscheu. Sie wollen nicht kämpfen, sie wollen nicht wachsen, sie wollen nicht weitergehen. Oh Gott, und dann sind sie so Slalombeter, sie wollen sich an den Problemen vorbeibeten und mogeln. Ja, viele wollen Dinge nicht loslassen. Ich habe eines festgestellt, wenn ich bete, das ist was Schreckliches, wenn ich bete, es betrifft mich selbst immer wieder. Du, was ist mit dir, Johannes? Veränderst du dich? Lässt du los? Kämpfst du? Bist du bereit, loszulassen? Bist du bereit, weiterzugehen? Bist du bereit, dich zu verändern? Das Gebet verändert nicht andere. Das Gebet verändert immer mich selbst. Das ist schrecklich. Es betrifft mich immer selbst. Ich bete für die anderen. Aber plötzlich erwischt es mich. Viele beten konkret, aber gegen den Willen Gottes. Weil sie leidensscheu sind. Weil sie sich der Führung Gottes nicht anbefehlen wollen und nicht gehorchen wollen. Gott will sie veredeln, sie verwandeln, aber ohne Druck geschieht es nicht. Ohne Not geschieht es nicht. Diese Dinge müssen kommen. Aber Herr, bitte nimm die Not weg. Du hast gebetet, Herr, verändere mich. Und plötzlich verändert Gott deine Situation. Plötzlich schickt er irgendjemand, der dich prüft, der dich testet, der dich versucht, der dich anficht. Ja, sie wollen immer die, viele Christen wollen die Gott überlisten. In Matthäus Kapitel 6, Vers 1 und folgende Verse heißt es von den Heuchlern hier, habt Acht auf eure Frömmigkeit, ihr Pharisäer, ihr Schriftgelehrten, ihr Sadduzäer. Ihr habt euren Lohn sonst dahin bei eurem Vater, wenn ihr es öffentlich alles geschehen lässt. Ihr sollt, auch wenn Gott dir was geschenkt und gegeben hat, was offenbart hat, was getan hat, dann sagt, danke Vater, ich bin so gesegnet. Meine englischen Freunde haben, also farbige Geschwister in England, aus den Barbados und Westindien und wo sie auch immer kommen, haben eine Gewohnheit, wenn sie Zeugnis geben, ich stehen sie auf, ich danke Gott, ich bin bekehrt, wiedergeboren, Geist getauft, Halleluja, Jesus ist mein. Und das ist alles, verstehst du? Da musst du nicht alles erzählen, die Details. Du weißt es in deinem Herzen, wie gut Gott ist, wie treu er ist, dass man sich auf ihn verlassen kann. Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Seid nicht wie die Heuchler, die von den Leuten auf den Straßen öffentlich gesehen werden wollen und geehrt werden wollen. Guck mal, der betet. Ja, weißt, öffentliche Beter, so, die erschrecken manchmal die Leute. Ich bin das erste Mal irgendwo auf dem Bahnhof gewesen, glaube ich in Frankfurt am Main. Bin auf dem Bahnhof und da kniet sich ein Moslem zu Boden und betet und denkt, Mann, wir Christen sind Feiglinge. Guck mal, der kniet sich öffentlich da in der Bahnhofshalle hin. Man schindet Eindruck. Wenn du betest, du musst niemand einen Eindruck machen, du musst niemand imponieren, geh in deine Kammer. Und hier, ihr Heuchler, auch die Juden, das ist die öffentlich an den Straßen beten, habe ich auch schon was gesehen. Das will Gott gar nicht haben. Gott will, dass wir ja in der Andacht sind, hinsetzen, hinknien, vielleicht zu Hause, wo es niemand sieht, wo es niemand angeht. Viele sind verwirrt in ihrem Denken. Sie tun alles für die Menschen, aber nicht für sich selbst und nichts für Gott. Ehre Gott. Und du ehrst Gott am allermeisten nicht, indem du dich öffentlich auf der Straße hinkniest und betest. Es ist so einfach. Stell dich hin, knie dich hin, heb die Hände auf, das betest du als Pfingstler. Ja. Aber du wirst von diesem Gebet nicht viel bekommen. Du wirst keine Resultate haben. Gott will das Herz haben. Gott will die Stille haben. Gott will die Andacht haben. In meiner Bibel heißt es, seid stille und ich will für euch streiten. Viele Menschen suchen nur Anerkennung. Vor und bei Menschen, aber nicht der Anerkennung Gottes. Gott muss unser Lohn sein, unsere Belohnung. Und sie haben ihren Lohn dahin, sagt Jesus. Ich denke nur an das Gebet des Pharisäers. In Lukas Kapitel 18, Vers 9. Der ist voller Selbstruhm. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Weißt du, er dankt Gott, was er alles kann. Den Zehnten geben kann, dass er fasten darf und kann, dass er anständig leben kann. Ich danke dir, dass ich das und das kann. Ist schön, dass du das dankst. Und vor allem dieses öffentliche Gebet. Es war zwar sehr konkret, aber falsch, in der falschen Richtung. Er hat sich so vermessen, er bildet sich ein, wie fromm er wäre. Und dann plötzlich sagt er, Gott, und ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Mann daneben. Verstehst du? Der hat sich über den Mann erhoben. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Moslems. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die Kommunisten oder Atheisten. Ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie, ja, die Bettler auf der Straße. Ich danke dir. Verstehst du? Kannst Gott viel danken. Aber du erhebst dich über andere, wenn du sagst, ich danke Gott, dass ich nicht so bin. Er richtete den anderen, verdammte den anderen, ja, und verachtete den Bruder, der daneben war und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Solange wir uns was anmaßen und besser sein wollen als die anderen, geistlicher, heiliger, gerechter, oh Gott, ich danke dir, dass du mich so erfüllst mit dem Heiligen Geist. Lieber Gott, hör auf zu segnen, sonst platze ich noch. Hat einer gebetet bei mir in der Friedrichstraße dort in der Gemeinde. Ich muss sagen, Bruder, gut, dass du Platz, verstehst du, aber das Platzen solltest du zu Hause, sonst muss ich hier alles aufwischen. Wenn du Platz, Gott, ich platze bald. Da haben mir Geschwister gesagt, wie gesegnet doch der ist, wie gesalbt der ist. Weißt du, andere Leute imponieren, das sind nicht konkrete Gebete. Und dann noch andere richten, ja, die sind gar nicht so weit. Höre, was der Pharisäer betet. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, ein Räuber, ein Ungerechter, ein Ehebrecher oder wie dieser Zöllner hier. Verstehst du? Sei froh, dass du kein Ehebrecher bist, kein Räuber bist und kein Ungerechter bist, verstehst du? Du solltest froh sein. Aber dann öffentlich aussprechen und danken, dass der Mann Komplexe bekommt. Ich fasse dir, oh Gott, zweimal in der Woche. Und die geben von allem den Zehnten. Der Zöllner betete konkret. Weißt du, konkretes Gebet ist mein Thema. Wie bete ich konkret? Und er betete konkret und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Ein anderer betet in der Bibel, Herr, erbarm dich meiner. Und das sind die Gebete, die Gott hört. Gebete um Gnade, Gebete um Erbarmen, Gebete um, ja, um Erlösung. Herr, erlöse mich von diesem Übel. Ja, was das auch immer ist. Er hat sich nichts eingebildet. Was sollte er auch machen? Aber sein Gebet wurde auch erhört. Ein Gebet wird als erstes Gebet ist was wert, wenn es erhört wird. Und er ging gerechtfertigt nach Hause. Er hatte Frieden in seinem Herzen gehabt. Er war beruhigt. Er hat eine Antwort erhalten. Es ist alles okay. Oder wie dieser Bettler, der schrie, erbarm dich meiner. Und Jesus blieb stehen. Auch wenn die anderen gesagt haben, hör doch auf zu schreien. Ja. Es ist wichtig, dass wir bekommen, was wir bitten. Das ist konkretes Gebet. Und wir müssen mal durchhalten, bis wir es bekommen. Georg Müller, der Vater der Gläubigen oder des Glaubens, der war so gläubig, der hat für alles eine Antwort bekommen. Aber für zwei seiner Freunde hat er gebetet über 40 Jahre. Und die haben sich nicht bekehrt. Das hat er nicht erlebt, wie die sich beide sich bekehrten. Aber erst nach seinem Tod. Und manchmal beten wir und wir werden das nicht zu unseren Lebzeiten erleben und brauchen es auch gar nicht, denn unser Leben ist auf die Ewigkeit angelegt. Bitte, ja, bete und halte durch im Gebet und werde nicht lass. Und wir sollen anhalten beten, das ist konkretes Gebet. Eine Krankheit ist für mich erst auskuriert, wenn du nicht mehr krank bist. Wenn die Therapie abgeschlossen ist, wenn du dich besser fühlst, dann bist du noch nicht geheilt. Du bist erst geheilt, wenn du keine Schmerzen mehr hast. Dann bist du erst geheilt. Und genauso auch mit Gebet. Dein Gebet ist erst erhört, wenn kein Fieber mehr da ist, wenn du wieder aufstehst, dein Bett nimmst und nach Hause gehst, dann bist du geheilt. Der Feind muss überwunden werden. Dann sind die Probleme erst gelöst. Die Probleme müssen beseitigt werden. Das Haus muss erst gebaut werden und dann kannst du sagen, so, jetzt sind wir fertig. Es ist vollendet. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Wir werden von unserem Leiden erst geheilt, wenn wir bis zum Letzten ausgekostet haben. Den Kelch bis zum Schluss ausgetrunken und sogar noch ausgekratzt haben. Bis zum Schluss durchgehalten. Weißt du, manche Leute, die haben weniger Schmerzen. Oh Gott, ich danke dir. Nein, wir sollen so lang im Gebet bleiben, so lang vor dem Herrn bleiben, bis es vollendet und vollbracht ist. In Matthäus Kapitel 6, Vers 5, in gerade da, Kapitel 6, da ist so viel über das Gebet. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die gerne stehen und beten in den Schulen und an den Hecken und oder Ecken und an den Gassen und so weiter, dass sie von den Leuten gesehen werden. Die Pharisäer standen an den Straßenecken, die Menschen wurden imponiert, der kann beten. Wenn Leute zu dir kommen und sagen, kannst du für mich beten? Du, das ist ein Fragezeichen, wo ich immer mache. Wir können gar nicht beten. Der Heilige Geist muss uns helfen, wie wir beten sollen. Denn der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie wir Gott anbeten sollen, was wir bitten sollen, was das Problem ist. Am besten ist es, wenn wir in Zungen beten. Und der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Seufzen. Ja, du kannst diese Gebete niemand beeindrucken und imponieren. Ich kann beten. Ja, wir sind schwache Menschen. Ich kann nichts tun ohne den Herrn. Egal wie beredet wir sind, egal wie begabt wir sind. Und sie betete, dass sie nicht so sind, diese Pharisäer, wie die anderen Leute. Aber ein Gebet ist, wo Gott immer hört, Gott sei mir Sünder gnädig. Da ist nichts zur Schau gestellt. Wenn du betest, schau nichts zur Stell. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, als ich die Gemeinde in Heilbronn übernommen war, so kleiner Knirps. Da betet er, lieber Gott, ich danke dir. Weißt du, dass er mit so tiefer Stimme, habe ich gedacht, Mensch, der ist geistig. Aber dann, weil ich sein Leben ansah, ein bisschen persönlich kennenlernte, da war er alles Mögliche, verstehst du, bloß nicht das, was ich gedacht habe von ihm. Und so ist es. Wir wollen Gott imponieren. Manche Schwestern sind auch ganz lieb. Oh, lieber Heiland, du weißt, du kennst mich. Verstehst du, die plärren und denken, Gott wird durch Plärren bewegt. Das ist kein konkretes Beten. Weder die Stimme verstellen. Viele Menschen verstellen ihre Stimme. Sie sind nicht mehr natürlich. In aller Liebe. Gott will, dass wir natürlich zu Gott kommen und ihm das sagen, was uns bewegt. Wenn ich weine, dann weine. Wenn ich lache, dann lache. Wenn ich Angst habe, dann habe ich Angst. Ich darf mit Gott reden, ganz konkret. Konkrete Gebete sind ehrliche Gebete. Keine gestellten Gebete, keine gelernten Gebete, keine überspannte Gebete, dass wir zittern und, was weiß ich, Theater veranstalten, womöglich noch uns zu Boden werfen lassen oder werfen uns fallen. Ja, das gehört alles dazu, vielleicht zum Gebet. Aber ich muss das alles nicht tun. Ich darf ganz ehrlich sein. Ja, bete an dem Ort, wo du bist. Achte nicht darauf, was die anderen sagen. Achte nicht darauf, was die anderen denken. Als meine Frau noch krank war, haben die Leute gesagt, guck mal, für andere betet, oder seine Frau ist krank und wird nicht geheilt. Was kann ich dafür, wenn sie nicht geheilt wird? Was kannst du dafür, wenn du für jemanden betest und er nicht geheilt wird? Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Verstehst du, das müssen wir auch ganz klar sagen. Dein Wille geschehe. Du betest und du gibst Gott ab und überlässt Gott die ganze Sache. Das ist, achte auf Gott und lass dich nicht entmutigen. Für andere betet er und seine Frau oder sein Sohn, seine Kinder oder seine Familie, sein Geschäft, seine Gemeinde. Weißt du, was ist da alles los? Weißt du, Gott muss uns ansehen und wir müssen vor Gott demütig sein und Gott gefallen, Gott imponieren. Bei konkreten Gebeten geht zuerst einmal um die richtige Beziehung zu Gott. Der Ich und Gott. So, der Teufel will nicht, dass man konkret betet, dass man Gott alles sagt, was einen bewegt. Jesus hat gehungert und Jesus hat Gott nicht gesagt, dass er Hunger hat. Der Teufel kam. Der Teufel kam und sagte, das sind Steine, lass die Steine zu Brot machen. Viele Gebetsanliegen gibt uns der Teufel ein. Und du musst nur sprechen, du musst nur beten und die Steine werden zu Brot. Ganz einfach. Aber Jesus tat nicht. Wir müssen auch wissen, woher wir unsere Bitten haben. Meine Bibel sagt, die Bitten habt ihr von ihm. Und zuerst einmal ist die Gemeinschaft mit Gott ganz arg wichtig. Und lass dich nicht stören in deinem Gebetsleben von niemand. Auch nicht vom Teufel. Auch nicht von netten, lieben Menschen. Auch nicht von lieben Christen. Denn die Christen, die wollen immer unbedingt, dass ein Wunder passiert, dass man Gott rühmt und Gott lobt und preist. Und Gott will gar nicht gepriesen werden in aller Liebe. Er will gepriesen werden, bloß anders, als wir denken. Ja? Da denke ich nur an Daniel. Daniel betet auch konkret. Und er hat sich nicht rausbringen lassen in seinem Gebetsleben. Jeden Morgen macht er sein Fenster auf. Groß ist der Herr, groß ist und mächtig. Und alle Lande sind seine Ehre voll. Zu, wieder rein, macht seine Geschäfte. Abends wieder, zweimal am Tag macht er sein Fenster auf. Morgens und abends Gebet. Und dann kommen diese Spitzbuben, seine Kumpels, seine Mitgenossen und so weiter, seine Kollegen kommen und sagen, König, erlass ein Gebot, dass 30 Tage niemand was bittet, außer nur von dir. Weißt du, der König wurde geschmeichelt. Wir fragen uns manchmal, warum politische Gesetze gemacht werden. Die werden gemacht, um manchen Kind Gottes in die Falle zu locken, in die Grube zu werfen. Und so. Und da haben sie ihr Gesetz rausgegeben. Der König gesagt, ja, das klingt gut, 30 Tage, das halten wir alle durch. Und du weißt, der Teufel weiß, wenn du 30 Tage nicht mehr betest, morgens und abends, dein Glaube geht kaputt. Und Daniel hat sich nicht nehmen lassen, die Spitzel saßen da unten, sie haben alles genau aufgeschrieben, was er gebetet hat, und gleich dem König gemeldet, König, haben wir nicht ein Gesetz gegeben, dass das und das gemacht wird? Der Teufel weiß, er ist schlau, und er ist, ja, er will dich verhindern beim Beten, dass du ja nicht zu Gott betest. Und dass dein Gebetsleben unterbunden wird, dass dein Gebetsleben gestört wird, durch Gesetze, durch Regeln. Du darfst nicht mehr beten. Du darfst das und das nicht mehr machen. Ja, und so passiert es. Und dann muss der arme Daniel in die Löwengrube. Und der König versucht ihn zu retten. Und er hat gemerkt, das ist alles nur ein Trick gewesen von den anderen Ministern. Ja, nur ein Trick, um Daniel zu liquidieren, zu beseitigen. Und sagt, Daniel, ich kann nichts anderes. Du musst in die Löwengrube, aber ich befehle dir der Gnade Gottes. Am nächsten Morgen, als dieser König kommt, der ruft gleich raus, Daniel, konnte dich der Herr, dem du so treu dienst, dich bewahren? Und Daniel sagt, ja, ihr war so wunderbar, ich weiß gar nicht, ich habe die Löwen gestreichelt, die haben mich angepustet, verstehst du? Ich habe mich sehr richtig löwenwohl gefühlt. Ja? Und du siehst, Gott konnte, Gott und Gott wird, wenn wir konkret beten und an der Sache bleiben und Gott die Ehre geben und uns nicht aus der Fassung bringen lassen beim konkreten Beten. Ja, der Teufel wollte Daniel verhindern, dass er konkret betet. Der Teufel weiß, er ist machtlos. Wenn wir anfangen, konkret zu beten, seine Macht ist gebrochen, er kann nichts mehr ausrichten. Wenn wir regelmäßig konkret mit dem Vater sprechen, unser Fenster morgens aufmachen und unser Fenster abends aufmachen, Richtung Jerusalem. Ja, der Teufel möchte es unterbinden, verbieten. 30 Tage. Ja. Und genau das ist, was der Teufel auch manchmal in unserem Lande tut. Und er wird noch mehr tun. Er wird ein Mahlzeichen rausgeben, der Antichrist, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Das wird so das Gleiche sein, nur ein bisschen anders gelagert. Ja. Du darfst niemand mehr bitten, als nur die Institutionen, die Ämter, die Behörden, die Organisationen. Du bist dann von diesen Dingen abhängig. Nein, wir sind von Gott abhängig. Und nicht von Organisationen und irgendwelchen Einrichtungen, Ämtern und Behörden. Die kannst du, die sind gut und die sind auch schlecht, die kannst du auch vergessen. Darum, wir haben so viele Gebetsmangel in unserem Volk. Wir haben ja Sozialamt, wir haben das und das Gesetz da und das wird uns helfen. Ja, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, glaub mir das. Und Gott muss Gerechtigkeit schaffen in seinem Volk. Der Glaubensmangel ist so groß, weil wir uns an Organisationen verlassen, die machen das schon, die machen das schon. Konkrete Gebete ist, dass wir selber beten und dass wir den Teufel nicht zu seinem Wort kommen lassen und so weiter und unser Gebetsleben von ihm nicht abwürgen lassen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17, da heißt es, betet ohne Unterlass. Morgens und mittags und abends, je nachdem, wo auch immer bist. Gott handelt, Gott ist in Aktion, wenn wir anfangen zu beten. Betet ohne Unterlass. Wenn du was brauchst, ruf ihn an. Wenn du in Not bist, ruf ihn an. Sprich mit ihm. Wenn wir beten, verteilt der Heilige Geist Gaben, wird Gott aktiviert, Ja, plötzlich passieren Dinge in unserem Leben. Betende Menschen erleben die Herrlichkeit Gottes. Die nicht beten, die nur schimpfen, die erleben genau das Gegenteil. Das wird schlimmer und schlimmer, damit sie noch mehr Grund haben zum Schimpfen und sich aufzuregen. Also, wenn du Probleme hast, red mit Gott und nicht mit den Menschen. Schimpf nicht. Lieber stille sein, lass es stille sein. Sich nicht aufregen, sich nicht fluchen, sich nicht irgendwie beschweren. Betende Menschen werden aktiv vor Gott, nachts oder wann auch immer, dass sie plötzlich mit Gott reden. Sie fangen mit dem Herrn zu reden. Und dieser Daniel muss vorstellen, der geht in die Löwengrube und die Löwen tun ihm nichts. Hat er gezaubert? War er Magier? Was hat der Daniel getan? Gott ist der mit uns, geht der für uns streitet und wir müssen stille sein. Und der hat den Löwen in Rachen gehalten. So steht es in der Bibel. Er hat den Löwen in Rachen gehalten. Wenn ich daran denke, ja, Gott bestimmt, wie es weitergeht. Und ich sehe die Geschichte von Daniel. Und als dann die anderen in die Grube geworfen worden sind, da steht in der Bibel, in meiner Übersetzung, die haben den Boden noch nicht erreicht, haben wurden jetzt von den Löwen zermalmt. So hungrig waren die. Aber Daniel haben sie nicht gefressen. Und genau ist das, ist, was der Teufel möchte. Der möchte nicht, dass du für Gott brennst und dass Gott dich befördert. Und Daniel ist nach dieser ganzen Geschichte befördert worden. Daniel. Und kein Gott soll angebetet werden, außer der Gott Daniels. Und dann später nachher mindestens drei Buben, die im Feuerofen waren, die haben sie bewährt. Aber die mussten zuerst durch die Hölle durch. Durch die Löwengrube, durch den Feuerofen. Und genau das ist, wenn du konkret betest. Herr, es geht um deine Ehre. Verherrliche du dich. Dann gehst du, ob du es glaubst oder nicht, durch die Hölle. Durch den Feuerofen. Und du musst dranbleiben. Gott wird dich bewahren. Beim konkreten Beten. Und genau das ist, was der Teufel möchte. Er möchte unterbinden. Er möchte, dass du nicht mehr mit Gott redest, dass du keine Gemeinschaft hast. 30 Tage. Ja, 30 Tage. Überleg einmal, schon eine Woche reicht's aus. Wenn du eine ganze Woche mit Gott mal nicht sprichst. Er will, dass du stagnierst, dass du geistlich erlahmst. Der Teufel will, dass du in Stocken gerätst. Es geht nicht mehr, es läuft nicht mehr, Geschwister. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ja, und dann sprichst du aus und du sagst, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und dann kommt der Teufel und sagt, ja wirklich, du weißt es nicht. Du siehst es, wie es bei dir aussieht. Lass die Löwen liegen. Gott hat uns mal eine Botschaft gegeben, eine Prophetie, eine prophetische Botschaft. Wenn der Riese schläft, weckt den Riesen nicht. Ja? Wenn der Löwe schläft, weckt den Löwen nicht. Wenn der Teufel schläft, weckt den Teufel nicht. Wenn die Probleme schlafen, dann weckt die Probleme nicht. Und durch unsere Worte wecken sie wir die Probleme. Ja, du siehst. Der Herr sieht alles. Er sieht uns von Ferne. Aber der Teufel möchte das dich unterbinden, dass du die Kraft verlierst, dass du verrätst, wo das Geheimnis deiner Kraft ist, wie bei beim Simson. Ah, dieser Delilah hat ihm zugesetzt. Verstehst du? Oh, junger Bruder oder Simson, zeig mir, wo ist deine Kraft? Was ist das Geheimnis deiner Kraft? Und es war nur eine Schillerlocke. Ja, eine Haarlocke. Nur etwas ganz Kleines, was ganz Geringes, was ganz Bescheidenes. Aber da lag, dass nur der Simson wusste und vielleicht nicht mal seine Eltern genau wussten, aber Simson wusste, das ist das Geheimnis meiner Kraft. Und wir sollen auch genau wissen, was das Geheimnis unserer Kraft ist. Die Beziehung zu Gott. Die Haare. Ja, das Haar. Das Haar. Gott hat unsere Haare gezählt und wir vertrauen Gott, dass er alles weiß. Der Teufel möchte einfach, dass du geistlich erfrierst, frustrierst, dass du deprimiert bist, dass du enttäuscht deine Straße ziehst. Nach der Bibel müssen erlöste Kinder fröhlich ihre Straße ziehen. Die sollen jauchzen, in die Hände klatschen, tanzen und jubeln und sagen, oh, der Herr ist gut, der Herr ist mächtig. Er möchte dich entmutigen und dich, ja, dass du unbefriedigt bist. Ja, das ist nichts alles. Gott weiß, was du brauchst. Und er gibt dir über Bitten und Verstehen. Aber wir müssen bitten. Oh Gott, ich erwarte große Dinge von dir. Und ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich erwarte das. In meiner Bibel heißt Jeremia 33, Vers 3, tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Meinen Kindern habe ich gesagt, Kinder, wenn ihr irgendwo seid, sollt nicht mit großer Happen in den Mund nehmen und dann einfach, ja, verschlingen alles. Nein, Ja, aber hier bei Gott darfst du das machen. Du darfst deinen Mund weit auftun. Weißt du, was das heißt, Mund weit auftun? Mehr bitten, als du glaubst. Mehr bitten, als du erwartest. Mehr bitten, als dir wirklich zusteht. Erbarm dich, meiner Gott. Sei mir Sünder gnädig. Was glaubst du, was da alles drin enthalten ist? Wenn Satan schafft, dein Gebetsleben abzuwürgen, dann dominiert er, regiert in deinem Leben, dann kann er dich beherrschen und dann spielt er in deinem Leben die erste Geige, gibt den Ton an und den Rhythmus. Wenn er dein Gebetsleben abwürgen kann, wenn du kein Gebetsleben mehr hast, dann geht bei dir die Sonne unter. Und immer, wenn die Patriarchen kein Altar hatten, Abraham hatte kein Altar in Ägypten, da wurde seine Frau ihm weggenommen. Sonst hat er überall, wo er hinkam, ein Altar dem Herrn gebaut und den Namen des Herrn verkündigt. Aber als er kein Altar mehr hatte, und der Jakob auch, als er in Mesopotamien war und dem Laban diente, er hatte kein Altar. Und als er dort wegging, der sieht noch die Himmelsleiter, wie Gott wirkt in Bethel, dort wo er seine Nacht zubringt. Da betet er. Und dann heißt es, und die Sonne ging unter. Und erst als er wieder zurückkam, als er alle Heere geteilt hat, als er mit Gott gerungen hat und er hat ein ganz konkretes Gebet gehabt, der Esau kommt mir entgegen mit 400 Speer, der spießt mich auf und grillt mich. Ja, der spießt mich auf. Esau kommt mir entgegen und er wusste, was da alles passiert ist und er rang mit Gott eine ganze Nacht und dann heißt es wieder, und die Sonne ging auf. Auf der Flucht vor 20 Jahren ging die Sonne unter und auf der Rückkehr, als er wieder dort an dem Platz war, in Pniel und vor Gott liegt und steht oder kniet oder was weiß ich, er rang mit Gott. Wer dieser Mensch auch war oder dieser Engel auch war, ist es jetzt dahingestellt. Er rang und sagt, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und die Sonne ging auf. Und die Sonne ging auf. Ja, bei so vielen Menschen ist die Sonne untergegangen, weil sie nicht mehr konkret beten. Da ist alles leer und kalt. Und da passiert nichts. Wann hast du zum letzten Mal mit Gott gesprochen? Persönlich mit ihm? Nicht nur gebetet irgendwo, so frommen Spruch aufgesagt. Oder Vater unser oder sonst noch was. Wenn man nicht mehr betet, dann bricht bei einem alles zusammen. Und da bricht man selbst sogar unter den Lasten des Lebens zusammen. Dann kommt man ins Götzendienst hinein. So wie Abraham, der verliert seine Frau. Der kommt sogar in Gefangenschaft. Wenn man nicht mehr betet, plötzlich wird man eingespannt in ein fremdes Joch. Da gehörst du gar nicht hin. Und dann musst du dem Teufel dienen, so wie der Simson in diesem Hamsterrad tritt er da und malt und so weiter. Dieser Starke, da wird deine Kraft für den Teufel missbraucht. Dann wirst du ausgenutzt und betrogen, dann wirst du enttäuscht, dann wirst überall reingelegt. Wenn wir nicht mehr beten, und bevor wir eine Entscheidung treffen, wir sollten immer wieder konkret beten, Herr, soll ich das oder soll ich nicht? Brauche ich das überhaupt? Ist das nötig? Und ganz, ganz konkret, das sind konkrete Gebete. Ja, dass wir Gott fragen. Gerade auch damals in der Friedrichstraße, diese Prophetie, wir sollen beten, bevor wir das Haus verlassen und nicht erst, wenn der Karren verfahren ist. Verstehst du, ja praktisch, konkret beten. Nicht erst beten, wenn der Karren verfahren ist, wenn nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr passiert, wenn wir kein Geld mehr haben, wenn wir pleite sind. Ja, wir sollen mit Gott reden. Und er wird uns in alle Wahrheit leiten. Lass dich nicht ausnützen. Ja, bete, bevor all das passiert, bevor du den Menschen begegnest, bevor du ihm die Hand ausstreckst. Du musst fragen, ist das ein Mensch, der mir gut tut, der mir hilft, der ja, mir Kraft gibt, von dem ich was lernen kann? Wir werden oft von Menschen enttäuscht, weil wir viel zu schnell die Leute grüßen. In meiner Bibel heißt es, bitte halt dich fest, das steht in der Bibel, das ist nicht Erfindung von Matthäus oder sonst jemanden. In der Bibel heißt es, einen Irrlehrer, einen Menschen, der falsch gewickelt ist, der gottlose Wege geht, den sollst du nicht einmal grüßen, nicht mal zuwinken. Ja, was das auch immer heißt. Ich kann das erklären, was das ist, aber das ist so wichtig, dass du ja, dich nicht einlässt auf die Gottlosen, sondern dass du es, was der Herr will. Zieh nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. So schnell kommst du da hin. Die wickeln dich so rein. Ich helfe. Und so weiter. Ich helfe dir, ich stehe dir bei. Ich werde nie vergessen. Hier, wir hatten, ja, einige kennen diesen Menschen. Wir hatten für rumänische Aktionen, für Rumänien, wir haben so viel für Rumänien getan. Und dann bringt er mir einen Scheck von 50.000 Euro. Oder D-Mark damals, 50.000 D-Mark. Gut, das war alles in Ordnung und ich will diesen Scheck einlösen. Bevor ich den Scheck einlöse, sagte er, könntest du mir von diesem Scheck 5.000 D-Mark geben? Weißt du? Und dann, das war ein Betrüger, verstehst du? Der gibt mir was und der will was nehmen. Weißt du, den armen Leuten helfen, wir sollen dort in Rumänien helfen, aber mir zuerst, verstehst du, ihm. Das war ein Atheist, ein Spion, der auf uns angesetzt war, aus Rumänien, hier. Weißt du, ich hab schon vieles durchgemacht. Ich traue niemand, denn der Herr nicht schickt. Und er kam von selbst, kann ich bei euch mitarbeiten, kann ich helfen. Und er war sehr beredet. Da hat er Leute in der Regierung gekannt, hier in Berlin und was weiß ich. Lass dich nicht einwickeln mit humanistischen Zielen und Worten und so weiter, dich betrügen. Weißt du, der Teufel versucht uns zu veräppeln irgendwie, dass wir missbraucht werden. Gebet ist Umgang mit Gott. Und dass wir der Teufel unterbinden. Konkretes Gebet ist, dass ich morgens mit Gott spreche. Guten Morgen, lieber Heiland. Halleluja. Und dann gehe ich weiter. Jesus sagt, wachet und betet. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Warum? Allerlei Anfechtungen kommen, wenn unser Gebetsleben nachlässt. Wenn wir nicht mehr beten, dann werden wir angefochten. Wir werden überfordert. Wir sind ausgebrannt. Dieses Burnout-Syndrom passiert nur bei Menschen, die nicht mehr beten, die nicht mehr tanken, die sich nicht mehr auffüllen. Werden voll Heiligen Geistes. Wenn du voll Heiligen Geistes bist, wirst du keinen Burnout haben. Du wirst nicht überfordert sein. Überforderung, ausgebrannt und so weiter, ist ein Zeichen von Gebetslosigkeit. Die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft und die fahren auf wie Adler. Was das eben auch ist. Wenn du das merkst, du, bei mir läuft es nicht mehr und so weiter, dann geh gleich auf die Knie. Ich bin leer, ich bin schwach. Dann bete mit dem und rede mit dem Herrn und sag, lieber Gott, du weißt. Und wir sollen beten. Paulus schreibt, betet stets in allen Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist. Das heißt, betet konkret. Betet konkret im Geist. Der Apostel, als sie merkten, du, in der Gemeinde ist so viel los, da müssen wir so viel tun, dann haben sie Diakone eingesetzt, damit sie sich wieder auf das Gebet konzentrieren können. Geschwister, das Gebet ist wichtiger, wie den Menschen helfen, die Suppen austeilen oder die ganze humanitäre Hilfsaktionen. Das Beten ist wichtig und die Apostel haben das Beten wichtig genommen. Es kam zu kurz damals. Petrus und die Geschwister, die haben nur gedient. Aber Gott will auch uns dienen. Und wir sollen Gott auch begegnen. Sie wollten nur beten, statt den Menschen zu dienen, die Aposteln. Und das haben dann haben die Diakone die Arbeit übernommen und haben sehr gut die Sache gemacht. Der Philippus, der Stephanus und wie sie alle hießen, die sieben Diakone. Mehr Gott suchen, als sich um Menschen kümmern. Das ist konkretes Beten. Was sich um Menschen kümmern, um die Armen, um die Witwen, die Waisen, um die Probleme der Leute. Wir sollen viel mehr beten, viel mehr Zeit mit Gott verbringen. Dann können wir aus der Fülle nehmen und den Leuten nachschmeißen. Verstehst du? Weil wir dann so stark sind und so viel Energie haben. Der Teufel lenkt uns ab. Ja, mit den Problemen. Ja, den Flüchtlingen muss man helfen. Das Klima muss man retten. Die Gemeindeprojekte, was auch sonst läuft. Ja, die muss man unterstützen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass wir die große Kirche hatten. Gott hat mich nicht berufen für Steine und das Gebäude zu renovieren ständig. Da bist du an einem Ende fertig, kannst woanders wieder vorne anfangen. Unser Auftrag ist, sich um Seelen zu kümmern, mit Gott selbst im Klaren zu sein. Der Teufel lenkt uns ab mit Nationalismus. Betet für Israel, betet für Amerika, betet für Deutschland. Und immer wenn Nationalismus an erster Stelle stand, gab es keine Erweckung. Gab es keine Erweckung im Dritten Reich, als Nationalismus ganz groß war, gab es keine Erweckung. Und das fördert nur das Fleisch, aber nicht mehr das Konkrete, was Gott will. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. So leicht bringt der Teufel es fertig, dass die Christen sich mit Nebensächlichkeiten verlieren. Ich denke nur auch an die Geschichte ganz am Anfang in der Urgemeinde, Ananias und Sapphira. Und sie haben den Grundstück verkauft, alle waren so Feuer und Flamme und das alles dem Herrn der Gemeinde, dem Reich Gottes gebracht. Und dann haben die beiden übertrieben, wie auch immer, sie haben übertrieben. Und dann heißt es, und sie gaben den Geist auf. Wenn wir übertreiben, egal in was, guck, was ich alles getan habe, was ich alles gegeben habe, was ich alles geopfert habe und wie teuer das war. Ach, was mir das an Kraft und Energie gekostet hat. Wir geben den Heiligen Geist auf. Und der Heilige Geist ist derjenige, der betet. Weißt du, das ist eine Warnung. Ananias und Sapphira ist eine Warnung an die guten Menschen, die immer nur Gutes tun. Und die wollten nichts Verkehrtes. Sie haben dem Herrn das Opfer gebracht. Aber sie wollten gesehen werden, was sie alles so tun fürs Werk Gottes. Jesus sagt in den Evangelien, lies mal die Evangelien, eigentlich dort erfährst du, wer Jesus ist. Da sagt der Herr Jesus, was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt, wenn man die ganze Welt bedient, wenn man für die ganze Welt arbeitet und Schaden nimmt an seiner Seele? Was nützt es? Wer nicht mehr betet und nur für alle anderen betet und nicht mehr für sich selbst, denn wenn du einmal anfängst, für andere zu beten, dann kannst du Tag und Nacht beten. Die Not ist so groß, da knirscht und da happert und da hat man Schwierigkeiten. Da kannst du Tag und Nacht beten, da kommst du nicht mehr zu deinem Gebet. Und der Teufel will uns nur einfach in eine falsche Frömmigkeit hineinspannen und hineinbringen. Konkretes Beten ist, um seine Seele zu ringen. So wie dieser Zöllner, Gott, denk an mich. Ich bin an erster Stelle, ich bin wichtig. Und wir sollen an unserer Seligkeit und unserer Seele arbeiten. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Die meisten Christen wissen nicht, warum sie hier auf dieser Welt sind. Die denken, was weiß ich, die Welt verbessern oder veredeln oder Gottes Ehre vermehren. Die meisten Christen wissen nicht, warum sie auf dieser Welt sind. Wir sind hier und ich bin dazu. Ich stehe für mich selbst und rede für mich selbst. Ich bin hier auf dieser Welt, um den Sinn des Lebens zu erkennen und den Sinn des Lebens zu erfüllen für mein persönliches Leben. Alles andere ist mir wurscht. Was nützt es, wenn ich anderen predige und selbst verwerflich werde? Es geht nicht um die Religion, sondern es geht nur um die Rettung meiner Seele. Was nützt es, wenn ich alles weiß, wann ich alles kenne und so weiter und die Liebe zu Gott nicht habe, die erste Liebe? Ja, konkret beten ist nicht plappern und jemand nachplappern, so aufgeschriebene Gebete nachbeten. Es ist schön, wenn man für den Anfang vielleicht des Glaubenslebens, aber sonst müssen wir einfach unser Herz vor Gott ausbreiten und mit ihm sprechen. So viele Christen sabbeln nur was daher. Oh, mehr Liebe, mehr Frieden. Ich möchte mehr helfen. Wir brauchen mehr saubere Luft. Ja, da sabbeln sie nur daher. Sind Sabberer, ihre geleitete Seelen. Sie sollen um sich selber beten, Gott, erbarm dich meiner, sei mir Sünder gnädig. Auch wenn wir Christen sind, wir müssen ständig um Gnade ringen. Ja, verändere du mich, oh Gott. Wenn du dich veränderst, verändert sich auch deine Umgebung. Das ist ganz einfach, ganz einfach. Beim konkreten Beten wirst du zuerst mal umgekrempelt, umfunktioniert. Das Leben mit Gott ist ein Sein und nicht nur Reden oder was tun, sondern ein Sein. Ich bin erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und da freust du dich, da bist du glücklich. Weißt, da verändert sich so viel bei dir, wenn du die Erlösung begriffen hast. Nicht äußerlich, sondern zuerst mal innerlich. Die meisten Leute denken, sie müssen innerlich, äußerlich verändert werden. Nein, Gott verändert zuerst mal innen drin. Meine Seele, meine Wünsche, meine Träume, meine Visionen, meine Einstellungen. Dort schafft er Ordnung in meinem Leben. Der innere Mensch, da wird aufgeräumt, denn wir sind alle von Natur aus Messis, Entschuldigung. Gott will zuerst mal raus, das alles, was nicht taugt, was uns eine Belast ist, was uns beschwert, raus, aufräumen, einen reinen Tisch machen. Und dann sind wir so von Gott durchdrungen. Am Schluss stehst du nackt und bloß vor dem Herrn. Und genau das ist es. Wir haben Gnade vor Gott gefunden. Was soll ich dir bringen, Herr? Alles, Herr, bist du. Konkret beten ist für sich selbst beten. Ganz einfach für sich selbst beten. Sich selbst und nicht die Welt verändern. Weißt du, mir stinkt's einfach. Die Leute wollen die Welt verändern, aber die wollen sich selbst nicht verändern. Und wenn du ansprichst und sagst, machen sie das und so, dann werden sie böse auf dich. Konkret beten heißt mit Gott reden und sich sagen lassen, was bei mir anders werden sollte. Ich werde die nächsten Tage darüber noch sprechen. Falscher und richtiger Gehorsam, was es ist, verstehst du? So viele Menschen, die denken, sie gehorchen Gott, aber sie tun bei weitem nicht das, was der liebe Gott will. Ja, die Menschen heute kümmern und engagieren sich für alles Mögliche, für die Schöpfung, für jeden Dreck. Ich werde nicht vergessen, bei uns, als wir noch damals am Hafenplatz wohnten, da haben sie für Pelztiere oder gegen die Pelztiere protestiert, dass sie nicht geschlachtet werden. Dann für die Frösche und was weiß ich, für was sie alles demonstriert haben. Und ständig wurden wir da blockiert, konnten wir nicht nach Hause fahren, weil die Demonstration dort war, weil wir in der Bannmeile lebten, hier Reichstag betreffend. Ja, die Leute haben für alles möglich. Jeden Tag war mindestens eine Demonstration für irgendetwas. In der Bibel heißt es, ein jeder murre gegen seine eigene Sünde. Das ist Murren. Jeder soll gegen seine eigene Sünde, sein Übel, seine Schlechtigkeit, seine Bösartigkeit, seinen Stolz, seinen Hochmut, sein Egoismus murren. Weißt du, was es ist? Das ist konkret beten. Konkret beten heißt im Geist beten. Ich habe noch so viel. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dass ich heute noch durchkomme. Aber konkret beten ist einfach im Geist beten. Und der Heilige Geist spricht mit deinem unaussprechlichen Seufzen, was bei mir los ist. Er erforscht alle meine Tiefen, was in meinem Leben sich irgendwo noch verkrochen hat. Gott versteht den Menschen auch ohne Sprache. Ich muss mit Gott nicht groß sprechen. Ja, ich muss nur vor Gott stehen und vor Gott sein. Herr, hier bin ich. Du kennst mich durch und durch. Heiliger Geist, du erkennst mich. Und vom Heiligen Geist heißt es der, welcher die Herzen durchforscht. Der weiß, was Gottes Sinn ist und der weiß, was auch in deinem Sinn ist. Und Römer 8:26, da heißt, der Herr weiß, was deine Seele braucht. Und er vertritt uns. Der Heilige Geist vertritt uns. Ich kann gar nicht so schön beten, wie der Heilige Geist mich vor Gott vertritt. Und diese Gebete im Heiligen Geist sind Gebete der tiefsten Art. Wie Gott sie gerne hört, vom Heiligen Geist vorgetragen. Durch den Heiligen Geist betest du zu Gott und sagst, aber lieber Vater. Aber lieber Vater. Das ist ein ganz anderes Verhältnis mit dem Herrn. Du redest mit Gott persönlich. Du erlebst die Nähe Gottes fantastisch und bist erstaunt und sagst, der Herr ist gut. Aber, lieber Vater, kannst du das zu Gott sagen? Nicht Herrgott. Wenn Gott Herrgott ist, das ist ein ganz harter Herr. Aber wenn ich, aber, lieber Vater, sage, das ist ein ganz anderes Verhältnis. Konkret beten. So viele Menschen zweifeln an der Kraft des Gebets, deshalb beten sie auch nicht. Sie trauen Gott nichts zu. Sie trauen nichts dem Herrn zu. Fang an, zuerst mal um Kleinigkeiten zu bitten. Wie bete ich konkret, wie ich das mal gelernt habe? Also ich habe es gelernt von jemand anders. Bei uns in der Gemeinde war ein Pastor, als ich junger Christ war, der hat gesagt, wenn wir beten, wir sollen zuerst mal anfangen, für 5 D-Mark zu beten. Und wenn wir 5 D-Mark bekommen haben, dann sollen wir beten, lieber Gott, dann gib mir 10 D-Mark. Und wenn wir 10 D-Mark bekommen haben, dann gib mir 100 D-Mark. Und wir sollen uns steigern. Beim konkreten Gebet ist eine Steigerung. Und da sollten wir mal anfangen. Fang an, für deine Zahnschmerzen zu beten. Und die gehen weg. Oder irgendwas anderes, was ganz Konkretes, was wirklich ein Übel ist. Und wir sollen nicht gleich anfangen mit 1 Million. Das schaffst du sowieso nicht. Mit diesen großen Beträgen, gib Erweckung, Herr, wie vor Zeiten. Und da war in so einer Gebetsversammlung, wo jemand um Erweckung, jemand gebetet hat, ganz groß. Und dann stand diese Schwester auf und sagt, Geschwister, ich kann schon seit 50 Jahren nicht mehr schlafen. Verstehst? Die meisten können sowieso nicht schlafen, wenn sie sehen, was alles um sie herum passiert. Das ganze Übel, die Krankheiten, die Nöte und so weiter. Gott, erwecke mich, dass ich wach wäre. Viele zweifeln an der Kraft des Gebets. Was passiert, wenn nichts passiert? Das ist eine große Frage. Was passiert, wenn nichts passiert? Aber ich sage dir eines, wer nicht konkret betet, weißt, der hat sich schon aufgegeben. Der erwartet nichts mehr von Gott. Nicht einmal 5 Euro. Lieber Gott, hilf mir. Weißt, wer glaubt und was erwartet, der bekommt auch was. Aber die meisten, die erwarten nichts mehr. Ja, was soll der liebe Gott noch mir schenken? Wir haben ja alles. Im Vater unser heißt es ganz konkret, gib uns unser tägliches Brot. Täglich. Täglich. Nicht nur gelegentlich. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Da bin ich wieder betroffen, Mensch. Wie ich vergebe meinen Schuldigern. Wenn wir Gott um Brot bitten, dann wird er uns keinen Stein geben. Oder wenn wir Fisch bitten, wird er uns keine Schlange anbieten. Gott ist ein Hörer der konkreten Gebete. Fang an, ganz konkret zu beten. Herr, gib mir das tägliche Brot, gib mir eine Arbeitsstelle. Vielleicht bist du arbeitslos. Oder Herr, zeig mir einen Ausbildungsplatz, was soll ich lernen für einen Beruf? Viele Leute lernen irgendeinen Beruf und lernen den falschen Beruf noch dazu. Und mit diesem Beruf können sie später nichts anfangen. Bitte Gott, frage bei deiner Berufswahl, was soll ich lernen? Wie kann ich mich effektiv einbringen? Und viele laufen dem lieben Gott aus der Schule weg. Die wissen ganz klar, ich bin von Gott berufen, ihm zu dienen. Ja, was soll ich tun? Ja, da machen sie alles Mögliche. Bloß nicht das, was Gott will, dass sie tun. Frag, Herr, was ist der Wille für mein Leben? Dein Wille für mein Leben? In Matthäus 6, Vers 6 nochmals, wenn du betest, da heißt es, wenn du betest, wenn du zum Beten was hast, wenn du was durchbeten möchtest oder sollst und brauchst irgendetwas dringend, dann geh in deine Kammer und schließ die Türe zu. Ist was Verrücktes. Da geh nicht in den Tempel, geh nicht in die Gemeinde, renn nicht zum Pastor oder zum Seelsorger oder sonst wohin. Geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und der im Verborgenen sieht. Da ist nichts mehr von so schönen äußeren Gebetsversammlungen, verstehst du, oder Fastentage oder Gebetstage, verstehst du, da betet man für sich allein und Gott wird es öffentlich vergelten. Konkrete Gebete sind geläuterte Gebete und Bitten. Wir müssen uns nicht vor jemanden zur Schau stellen und sagen, guck mal, ich darf jetzt bitten, ich habe ein Recht zu fordern, mir steht es zu. Verstehst du? Ja, so viele Christen tun, so mächtig und so stark, wie jener Bruder da in Heilbronn, großer, mächtiger Gott. Ja, wir müssen ja gereinigt werden von dem ganzen Stolz und Arroganz, ja, dass man andere demütigt, andere richtet, gegen andere betet sogar. Gott, ich danke dir, dass ich kein Räuber bin. Ja, und Herr, tu alle Räuber, alle Diebe, alle Heuchler aus der Gemeinde raus. Reinige unsere Gemeinde. Nein, Gott will dich und mich reinigen, dass der Heuchler aus dem Matutis rauskommt und der Räuber aus dem Matutis rauskommt und der Lügner aus dem Matutis rauskommt. Ja, Gott beginnt bei mir. Denn das Gericht, steht in meiner Bibel, fängt am Hause Gottes an, bei den Christen. Ich meine nicht das Gericht, das Endzeitgericht, sondern die Heiligung. Ja, der Teufel möchte, dass wir uns rechtfertigen. Gott, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst und gerade auch jetzt. Du bist nicht Jesus Christus. Der konnte am Grab von Lazarus sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Aber du bist nicht Jesus und bilde nichts ein. Konkretes Beten ist Gott anbeten zuerst einmal. Verstehst du, das ist konkretes Beten. Ihm die Ehre geben. Weg von sich selber schauen und weg von den Menschen. Von den Menschen gar keine Notiz mehr nehmen. Du brauchst die Menschen nicht, wenn du Gebetserhörung erleben willst. Weißt du, du redest mit dem Vater, aber lieber Vater, ja, durch den Heiligen Geist sprichst du zum Vater. Und konkretes Beten ist Gott anbeten, weg von der Welt, weg von Deutschland, weg von Amerika, weg von Afrika, weg von all diesen großen Problemen dieser Welt. Du betest zu Gott, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Weißt du, konkretes Beten ist weg von allen Äußerlichkeiten, weg von meinen persönlichen Bedürfnissen. Wenn ich Gott anbete, werden meine Bedürfnisse gedeckt. Und genauso wie wenn ich hier predige, ich predige das Wort Gottes. Und Gott hat mir gezeigt, wenn die Predigt stimmt, stimmen auch die Finanzen. Wenn Gott Menschen aufs Herz legen, unterstützt den Matutis, damit er das Evangelium noch lange predigen darf und kann. Ja, und das ist genau das Gleiche, wenn wir rein sind vor Gott. Wenn wir in Ordnung sind mit Gott, dann wird Gott unsere Bedürfnisse von selbst erkennen. Also, weißt du, du bist so krank, du hinkst und humpelst. Oder was weiß ich, das kann doch nicht wahr sein. Du musst geheilt werden. Ich heile dich. Ich bin der Herr, dein Arzt. Gott, wenn Gott uns anschaut, weiß er genau, was wir brauchen. Das ist für mich mein Gott. Und er lässt zu Dinge, die mich bessern, veredeln und verändern. Geh hin zum Vater. Geh zu Gott. So wie dieser verlorene Sohn. Ich gehe zum Vater, egal was der Bauer jetzt denkt und sagt. Der verlorene Sohn kam heim und er hatte alles, was er brauchte. Und wenn du in der Gegenwart Gottes kommst, dann hast du alles, was du brauchst. Dann plötzlich springt da der Makler und bringt die neue Kleider, dann kommt oder bringt jemand hier einen Fingerring, dann bringt die neue Sandalen an, dann wird gleich ein Musi aufmarschiert und dann spielen sie und dann wird Maskal geschlachtet. Das passiert alles von selbst. Du bist heimgekommen und der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und das ist, was Gott möchte beim Beten. Er möchte, dass wir wieder nach Hause kommen, kommt, dass wir in sein Heiligtum wieder eintreten. Ja, konkretes Beten, noch ganz schnell, 1. Mose 20, Vers 17, da ist Abraham. Abraham trat für ein beim Abimelech, für die Frauen und so weiter. Da ist ein Fehler passiert bei Abraham. Der hat gelogen. Verstehst du? Du musst vorstellen, der hat gelogen. Der hat gesagt, meine Sarah ist mein Schwesterlein. Ja, egal was ich mache. Aber meine Schwester, der wollte am Leben bleiben. Und dann hat Gott den Abimelech hier und so weiter gestraft, dass die Frauen unfruchtbar wurden plötzlich. Da waren alle unfruchtbar. Damals war das ein Skandal, wenn die Frau unfruchtbar ist. So, Sarah war sehr schön und er hatte Angst gehabt, dieser liebe Abraham, dass die ihn erschlagen wegen Sarah und so weiter. Und er ließ die Sarah lieber springen und sagte, ich bin nur ihr Bruder. Und der König Abimelech, verstehst, nahm die Sarah zu sich, wollte sie heiraten. Und dann plötzlich strafte Gott den Abimelech. In einem Traum zeigt er, warum die Frauen so unfruchtbar sind. Und das Unfruchtbarkeit merkt man nicht von heute auf morgen. Da braucht man 9 Monate mindestens oder länger, 1 Jahr. Also das Problem ging ganze Weile. Und dann da denkt er, was ist da los? Was für ein Fluch ist auf unser Volk? Warum sind wir verflucht? Und da heißt es, dass der Herr dem Abimelech im Traum zeigte, wegen Abraham. Du siehst, Gott verteidigt dich, auch wenn du falsche Wege gehst. Verstehst? Und dann ist Abraham wieder an der Reihe und er betet ganz konkret, dass Gott diesen Fluch wegnimmt von diesem Abimelech und seinem Volk. Dass Gott diesen Fluch wegnimmt und er betet. Und Abimelech sagt selber, bete für mich. Wenn du für jemanden beten solltest, sollte diese Person so gut sein und so lieb sein und so nett sein, dass sie sagt, bitte bet für mich. Bitte bet für mich. Und dann kannst du mit Zuversicht beten, das wird funktionieren, das wird einschlagen, wie ein Blitz, wenn jemand dich bittet von sich aus, bete für mich, rufe die Ältesten und so weiter, und dann wird es passieren. Und Gott heilte die Frau, seine Frau und die ganzen Frauen des Volkes von diesem Makel her, von der Unfruchtbarkeit, und der ließ den Abraham gehen und die Sarah in den Fern ziehen. Gott beantwortet konkrete Gebete konkret, wenn wir konkret beten. Gott veränderte und segnet den Hiob über Bitten und Verstehen. Und weißt du wann? Als er von sich aus anfing, für seine Freunde zu beten. Und was haben diese lieben Freunde gemacht? Die haben nur kritisiert. Nur, Hiob, du betest nicht richtig, du glaubst nicht richtig. Und so weiter. Lies mal, 38 Kapitel werden da erzählt, was die alles ihm erzählt haben. Und er betete für seine Feinde sozusagen, obwohl es seine Freunde waren. Er betet und Gott wendete das Schicksal Hiobs, als er anfing für seine Freunde zu beten. Gott will, dass wir nicht nur allgemein beten, sondern für seine Freunde, dass wir sie vor Gott bringen, die mir so zugesetzt haben, die mich so schlecht gemacht haben, die mich runtergeputzt haben und runtergekanzelt haben. Gott will durch Erhörung unserer Gebete unseren Glauben stärken, uns bestätigen, uns korrigieren und weiterführen und sagen, guck mal, fang an, weiter in diese Richtung zu beten. Erhörte Gebete machen uns Mut, weiterzumachen. Für 5 D-Mark oder 5 Euro zu beten. Fang an. Und wenn du 5 D-Mark gekriegt hast, mal, teste mal, probiere es mal. Ja, Gott will unseren Glauben prüfen, ob wir bereit sind, konkret zu beten, konkret vor Gott zu treten. Ja, und das verändert sich dann. Und vielleicht manchmal gar nicht sofort, vielleicht nach Jahren. Manche Gebete sind nach Jahrzehnten erst verändert worden. Bei Gott gibt es keinen Raum und keine Zeit, da ist alles ewig und endlos. Israel schrie zum Herrn, erlöse uns vom Pharao, wir müssen ständig Ziegel produzieren, die Pyramiden bauen. Ja, die schrien zum Herrn. Und weißt du, es vergingen 40 Jahre, bis der Erlöser kam, dieser Moses. Sie schrien zum Herrn. Manchmal hört Gott nicht zuerst. Und dann muss noch ein paar Jahre noch die Plagen in Ägypten übers Land gehen. Daniel betete und Wir lesen in der Bibel sein Gebet. Er betet sehr konkret, wie lange muss die Gefangenschaft hier noch währen, wie lange wird sie sein. Und er betete und er bekam keine Antwort. Noch einmal gebetet und dann sagte er, ich habe den Herrn gefragt. Bei Gott genügt das, wenn du einmal richtig betest und den inneren Frieden hast, Gott hört mein Gebet. Gott ist ein Hörer des Gebetes. Und im Alten Testament heißt es, als du gebetet hast, habe ich dich gehört. Also du musst nicht immer bitte und dann tuckern. Nein, du hast gebetet. Aber die Antwort war beim Daniel nicht da. Und dann kommt der Engelfürst rein, geplatzt in der Wohnung und sagt, Daniel, lieber Daniel, ich bin verhindert worden. Als du gebetet hast, wurde dein Gebet erhört. Aber der Fürst von Medien und Persen, das ist heute Iran, hat mich aufgehalten. Ich konnte nicht durchkommen. Und da kam mir Michael zu Hilfe. Halleluja. Und du siehst, sogar Engel werden aufgehalten. Und was willst du sagen? Gott hört, wenn wir beten. Und wir merken bloß meistens erst später, mein Gebet ist erhört worden. Hier hat Gott gehandelt. Und du musst die Wahrheit erfahren. Gott ist ein Hörer der Gebete. Und ich lese zum Schluss eine Geschichte aus Tobias, das ist in Apokryphen, Tobias Kapitel 12, Vers 11 und folgende Verse. So will ich nun, dass du die ganze Wahrheit erfährst und dir die ganze Wahrheit offenbar wird und dir nichts verheimlicht wird. Ich habe euch schon kundgetan und gesagt, es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu verbergen, doch die Werke Gottes soll man in Ehren offenbar machen. In Ehren offenbar machen. Als du, Tobit, hier gebetet hast und Sarah, also diese zwei Leute da in Ekbatana, da brachte ich euer Gebet vor dem Herrn in seine Herrlichkeit und es geschah, dass du die Tote begrubst, bei dem hat es nicht geklappt. Verstehst du, da wurde die Tochter geboren, wurde verheiratet und schon in der Hochzeitsnacht hat er schon die Leiche heraustragen müssen. Du kennst ja diese Geschichte, was beim Tobias war. Die Sarah und der Tobias haben gebetet. Als du nicht gezögert hast, aufzustehen und dein Mahl in Stich zu lassen bist, oder ein Frühstück, und bist hingegangen und hast die Toten begraben und so weiter. Und jetzt bin ich zu dir geschickt, um dich zu prüfen und so weiter. Zugleich aber sandte mich Gott auch dort zu der Sarah, in Ekbatana, in diesem Land. Und damit, weißt du, und da passiert so das Wunder. Gott achtet auf die Kleinigkeiten, die du in deinem Leben tust, was du vor deinem Frühstück machst. Bevor du aufgestanden bist und gefrühstückt hast, hast du schon die Leiche begraben, damit niemand denn guck mal, das sind so Verfluchte und Verdammte. Und Gott hat den Fluch weggenommen. Und beim Hiob nochmals die Geschichte nach dem Hiob. Wie seine Freunde gebetet hat, Hiob 42, Vers 10. Hat Gott sein Schicksal gewendet? Und wir müssen etwas tun. Wir müssen bereit sein, sogar die Toten zu begraben. Und auslachen zu lassen, uns blamieren zu lassen. Ja, der Heilige Geist will, dass wir durchhalten im Gebet, wenn wir was Konkretes haben. Und diese beiden wussten, Gott hat einen Plan für unsere Kinder. Was Gott sich vornimmt, das bringt er durch. So ist es so wichtig, Geschwister, dass wir einfach im Glauben weiter wandeln und dann erst denken, dann reden, dann handeln und so weiter, wenn wir Gott angebetet haben, wenn wir Gott gedient haben. Ach, kann ich weitermachen. Der Herr dient uns erst, wenn wir ihm gedient haben. Die Geschichte fällt mir gerade noch ein. Und da ist der Großgrundbesitzer. Der Knecht arbeitet draußen auf dem Feld, schuftet, kommt verschwitzt nach Hause. Und dann sagt der Herr, diene mir. Und nachdem er ihm gedient hat und er satt geworden ist, und dann sagt so, und jetzt kannst du dich setzen und jetzt kannst du dich essen und stärken und so weiter. Du hast wirklich wohlgetan, mein Knecht. Und genau das ist es. Konkret beten ist einfach den Herrn anbeten. Dem Herrn die Ehre geben. Und beginn dein Gebet. Beginn dein Gebet. Und ich habe das Gebet gelernt, das hat mir so viel Kraft gegeben, das gebe ich weiter. Sag einfach, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Lasset eure Bitten vor Gott mit Danksagung und Flehen und so weiter kund werden. Oh, ich danke dir, Herr Jesus, auch heute Abend. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Erlösung, für die Vergebung meiner Sünden. Ich danke dir für das neue Leben. Ich danke alles, was du an meinem Leben getan hast. Halleluja. Herr, und ich möchte der eine sein, der heute von diesen 10 Aussätzigen nach Hause kommt und dir dankt. Und der, wo gedankt hat, der hat seine Heilung behalten. Herr, und du willst, dass wir unsere Heilung behalten und dass wir im Sieg leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und wer dir dankt, der betet konkret. Der betet, ja, für alle möglichen Dinge. Der kann und der darf sich erlauben, für alles Mögliche zu beten. Danke, Jesus, dass du uns das Recht gibst, aber lieber Vater zu sagen und zum Vater zu kommen. Segne meine Hörer ganz besonders, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du meine Hörer jetzt überall, wo sie sind, segnest. Segne sie. Segne sie. Amen.